Ja, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich heute wieder zu euch reden darf, von meinem Herrn und von meinem König. Weihnachten ist jetzt schon ein Monat vorbei und wir haben die Geburt unseres Herrn und Heilands Jesus Christus gefeiert. Aber ich habe mich damit immer sehr viel auseinandergesetzt und habe mich gefragt, ist das schon alles? Oder kam mit der Geburt Jesus nicht noch mehr zu uns? Wir kennen alle die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Und der weihnachtliche Text, der heißt, siehe, dein König kommt zu dir. Diese beiden Verse, die haben mich wirklich immer wieder zum Nachdenken gebracht. Denn das sind ja nun wirklich zwei gewaltige Aussagen, dass Gott mich armes kleines Würstchen, sieht und sogar noch, dass er zu mir kommen will. Aber wie das gemeint ist, ich fragte mich, ob dieses in diesem Ereignis, nämlich der Ankunft unseres Heilands, nicht doch noch etwas mehr steckt. Ich will noch mal kurz beten. Herr Jesus, du bist vor 2000 Jahren zu uns Menschen gekommen, aber dieses Wort hat bis heute mehr denn je noch Bestand. Du stehst vor jedem einzelnen Menschen und der sich dir öffnet, dem offenbarst du dich. Rede du heute zu unseren Herzen. Darum bitte ich dich. Amen. Jetzt mal was ganz Profanes. Wenn man durch die Rothenburger Fußgängerzone geht, dann sieht man vor manchen Geschäften so Ständer mit bedruckten Postkarten. Und die schaue ich mir ab und zu mal an. Da gibt es Glückwunschkarten für Geburtstage, Kondolenzkarten, Glückwunschkarten für die Geburt eines Kindes und, und. Und da war eine Karte, die hat mich etwas angesprochen. Da stand drauf, zwei Wörter, die dir im Leben viele Türen öffnen werden. Da wird man doch schon neugierig, was das für Wörter sind. Und dann stand da drunter, drücken und ziehen. Ganz einfach. Ich habe euch heute auch zwei Worte mitgebracht aus der Bibel, die aber wesentlich mehr Türen als nur Türen öffnet, sondern die unser ganzes Leben verändern kann. Und das schon, wenn ich jetzt das zeitlich einordne, vor Ostern und auch vor Pfingsten. Auch wenn Weihnachten vorbei ist, möchte ich zuerst noch mal kurz bei diesem einen Weihnachtstext verweilen. Der Text lautete ja, siehe, dein König kommt zu dir. Ihr merkt schon, das sind 6 Worte. Das ist also noch nicht die Bibelstelle, die ich meine. Habt also noch etwas Geduld. Siehe, heißt es in unserem Text, siehe, dein König kommt zu dir. Da müssen wir schon die Augen aufmachen, denn es ist mit dem Einzug dieses Königs so eine Sache. Wenn wir auf die Monarchen oder auf die Monarchien dieser Welt schauen, dann gibt es ja ein riesiges Interesse und eine enorme Anteilnahme der Menschen für diese Königshäuser. Wir haben es ja jüngst gesehen, als die Queen Elisabeth gestorben war und auch die Krönung ihres Sohnes Charles im Fernsehen übertragen wurde. Da kamen dann auch viele Monarchen und riesige Volksmassen zu den Feierlichkeiten zusammen. Aber mal ganz ehrlich, was außer Klatsch- und Tratschgeschichten gaben sie diesen Menschen überhaupt? Ja, die Briten haben sich ja schon überlegt, ob sie wegen der enormen Kosten nicht doch die Monarchie ganz abschaffen sollten. Ganz anders ist es mit Jesus. Als er geboren wurde, da kamen zwar die drei Weisen, die Sterndeuter, aber die Herrlichkeit Gottes, die erschien draußen auf dem Felde, den Hirten, den Menschen und damit uns. Und als er später in Jerusalem einzog, da wehte keine Fahne, da waren nirgends Komitees zum feierlichen Empfang angetreten, keine Zeitung hatte sein Erscheinen angekündigt. Es war eine ziemlich heimliche und stille Angelegenheit. Nur das einfache Volk war anwesend. Und darum steht hier, siehe, siehe, dein König kommt zu dir. Und so heißt es auch heute noch, denn bis zu seiner Wiederkunft kommt Jesus eher still und leise. Da muss man schon mal genau hinschauen. Was nimmt uns doch unser Blick alles gefangen? Ukraine, Energie, Klimakrise, Inflation, die Gier der Menschen nach Profit und Geld, das alles doch fesselt unseren Blick und beschäftigt uns. Die Not in der Welt und auch unseres Lebens wollen uns nicht loslassen. Und da wird es wohl verständlich, dass wir über diesem Wort »Dein König kommt zu dir« mal nachdenken. Aber warum kommt er denn? Warum heißt es denn, du bist ein Gott, der mich sieht und siehe, dein König kommt zu dir? Soll diese Aussage nur auf Karfreitag und auf die Auferstehung hinweisen? Der Text bereitet uns ja auf die Ankunft des Herrn vor. Und als ich so darüber nachdachte, da fiel es mir dann irgendwann wie Schuppen von den Augen. Es kam ja nicht nur der König aller Könige zu uns, sondern er brachte im Gegensatz zu den irdischen Königen auch etwas mit. Und was brachte er mit? Er brachte genau das mit, worum wir so oft beten. Und was beten wir denn so oft? Das ist das Vaterunser. Und in diesem gibt es eine Bitte, da heißt es, dein Reich komme. In Matthäus 10, da sandte Jesus seine Jünger aus mit den Worten, gehet aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Machet die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf. Ja, Jesus war nun da und durch ihn ist das Reich zu uns gekommen. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und durch ihn passierten nun die wundersamsten Dinge. In Lukas 17 wurde Jesus von den Pharisäern gefragt, wann kommt denn das Reich Gottes? Und er antwortete ihnen und sagte, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da ist es. Denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und hier sind diese zwei Worte, über die ich sprechen will. In euch, in uns. Oder soll ich sagen, nur die zwei Worte? Denn ich glaube, die wenigsten haben sich mal überlegt, was da Gewaltiges hinter dieser Aussage steht. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Und wir können und sollen darum bitten, dein Reich komme. Dieses Reich soll kommen, so beten und bitten wir. Das Reich Gottes in uns. Und diese Worte wollen wir uns einmal etwas näher ansehen. Und dazu möchte ich erstmal eine kleine Einführung in das Vaterunser-Gebet geben, bevor ich auf das Reich Gottes eingehe. Im 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen wir, und es begab sich, dass er war an einem Ort und betete. Also es geht um Jesus. Und da er aufgehört hatte, sprach seiner Jünger einer zu ihnen, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Es war den Jüngern ein ganz gewohnter Anblick, dass sie ihren Herrn beten sahen. Und nur eins wunderte sie, dass er immer so lange betete. Ganze Nächte brachte er im Gebet zu. So oft ging er auf einen Berg oder in die Wüste, um zu beten, während sie sich am Abend müde zur Ruhe begaben. Und wenn sie am Morgen aufstanden, kam er schon zurück, nachdem er in aller Frühe schon gebetet hatte. Was mag er nur immer so lange zu beten haben, fragten sie sich. Wir sind mit unserem Gebet doch so schnell fertig. Und eines Tages, der Herr verweilte wieder so lange im Gebet und die Jünger warteten auf das Ende, da fasste sich dann endlich einer ein Herz und bat ihn, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Vielleicht hatte dieser Jünger, der das sprach, erwartet, der Herr würde ihm jetzt eine Unterweisung geben über mystisches Versenken in Gott oder irgendwas. Aber nein, der Herr antwortete auf diese Bitte mit einfachen Worten, die wir das Gebet des Herrn oder das Vaterunser nennen. Was meint der Herr damit? Wollte er sagen, dass nur diese Worte, nur dieses Gebet, dass wir nur das brauchten, weil sie nur dann immer von Gott gehört werden sollten? So ist es vielfach aufgefasst worden. Man betet ja immer wieder das Vaterunser gebetsmühlenartig in bestimmten kirchlichen Kreisen. Aber man macht sich kaum Gedanken darüber, über die Worte des Gebetes, was sie eigentlich bedeuteten oder bedeuten. Ist die Meinung richtig, dass der Herr gerade nur diese Worte von uns gesprochen haben wollte? Nein, Jesus will nicht, dass wir dieses Gebet nur so auswendig daherreden. Und daher bin ich überzeugt, dass Jesus uns nicht die Worte zeigen oder geben wollte, sondern er wollte uns einen Unterricht geben, mit dem wir unsere Herzen prüfen können, wie und ob wir auch richtig zu Gott stehen, ob es in unserem inneren Leben wirklich stimmt. Es ist ein Gebet, an dem wir beten lernen können und sollen. Allein schon die ersten Worte, da wird es uns doch klar, dass es nicht des Herrn Meinung sein kann, dass wir gerade nur diese Worte sprechen sollen. Überleg doch mal, wer kann schon sagen, Vater unser oder unser Vater? Doch nur der, der ein Kind Gottes geworden ist. Und dann ein zweites. In den ersten drei Bitten gibt der Herr uns eine sehr wichtige Unterweisung. Jedes Mal beginnen die ersten drei Bitten mit dem Wort dein. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Und damit will der Herr uns etwas sagen. Und was? Gott kommt an die erste Stelle. Ehe wir mit unseren eigenen Angelegenheiten kommen, kommt Gott. Und viel wichtiger als die eigenen Hoffnungen und Wünsche, Sorgen und Befürchtungen sollen uns die Angelegenheiten Gottes sein. Wie viele beten das Vaterunser am Tage? Aber man muss es sich bewusst machen, um was man bittet und betet. Dreht sich nicht unser Gebet immer um unsere eigene Person? Auf alle möglichen Weise wird es durchgenommen. Und ihr kennt ja vielleicht diesen Spruch, ich, meiner, mich, mir, Gott segne diese vier. Wir sehen ganz deutlich, das ist nicht die Meinung Jesu gewesen, dass wir gerade nur diese Worte einfach so aussprechen. Man kann doch diese Worte sprechen, ohne vom Inhalt, von der Bedeutung der ersten drei Bitten eine Ahnung zu haben. Man kann das Vaterunser gedächtnismäßig hersagen und hat von dem, was der Herr uns sagen will, gar nichts begriffen. Etwas Wichtiges wird erkennbar, wenn wir bei dem äußeren Aufbau des Gebetes stehen bleiben. Am Schluss der dritten Bitte steht, auf Erden wie im Himmel. Und dieser Zusatz schließt nicht nur die dritte Bitte ein oder schließt damit ab, sondern schließt im Grunde genommen die ganzen ersten drei Bitten mit ein. Und das bedeutet, dass dieser Zusatz auch zu den ersten beiden Bitten gehört. Und damit heißen sie dann vollständig, dein Name werde geheiligt, auf Erden wie im Himmel. Dein Reich komme, auf Erden wie im Himmel. Und damit sind wir wieder im Advent und zu Weihnachten und beim Reich Gottes angelangt. Und der Ordnung halber noch die dritte Bitte, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Eine spannende Sache ist das doch. Jesus bringt uns das himmlische Reich und wir dürfen darum bitten, ja und noch mehr. Aus all diesen drei Bitten besteht das himmlische Leben. Ganz klar, im Himmel wird der Name Gottes verherrlicht. Im Himmel ist Gottes Reich vorhanden und im Himmel geschieht Gottes Wille. Und nun bittet der Beter oder wir, die wir das beten, dass dieses himmlische Leben auf die Erde herabkommt. Wir bitten, dass auf Erden der Name Gottes so verherrlicht wird, wie er im Himmel verherrlicht wird. Dass auf Erden das Reich Gottes kommen möchte, so wie es im Himmel schon gegenwärtig ist. Und dass der Wille Gottes auf Erden ebenso geschehen möchte wie im Himmel. Und da habe ich mich mal gefragt, gibt es denn überhaupt so ein Gebet in der Bibel, wie das Vaterunser es uns lehrt. Und ich habe eins gefunden, und das ist sehr beeindruckend. Das steht in der Apostelgeschichte 4. Gott hatte durch Petrus und Johannes den über 40 Jahre gelähmten Bettler vor dem Tempel geheilt. Sie waren nach ihrer Predigt von den hohen Priestern und Sadduzäern über Nacht ins Gefängnis geworfen worden. Und am nächsten Tag wurden sie unter Einschüchterung und Drohung freigelassen. Und jetzt kommt die Stelle aus der Bibel. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und verkündigten ihnen, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Da sie das hörten, hoben sie ihre Stimme auf einmütig zu Gott und sprachen. Und jetzt kommt das Gebet. Herr, der du bist, der Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin gemacht ist, gemacht hat. Der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast, warum empören sich die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich zuhauf, wider den Herrn und wider seinen Christus. Wahrlich ja, sie haben sich versammelt über deinen heiligen Knecht Jesus, welchen du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und dem Volk Israel, zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor bedacht hat, dass es geschehen sollte. Und hier finden wir schon alle Punkte des Vaterunsers wieder. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Und dann geht es noch weiter. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit zu reden dein Wort. Und strecke deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Die Gemeinde schaut nicht auf sich selbst, auf ihre Mängel, auf ihre Fehler. Sie schauen auf den Herrn, auf Jesus. Sein Reich ist ihnen das Wichtigste. Ich muss jetzt natürlich anmerken, dass diese Gemeinde gerade mit dem Heiligen Geist gefüllt wurde und dass das Gebet aus einem reinen, geistgewirkten Herzen kam. Aber was passierte nach diesem Gebet? Da steht es, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, da sie versammelt waren, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit. Gott hat ihr Gebet erhört und auch auf seine Weise beantwortet. Was ist das Anliegen der Beter gewesen? Was wollten sie mit diesen ersten drei Bitten sagen? Ganz einfach, gib uns, was uns fehlt. Gib uns das himmlische Leben. Man kann das Vaterunser sehr oft beten und es ist leider möglich, dass es dem Beter noch nie so richtig wichtig geworden ist, um dieses himmlische Leben zu bitten. Vielleicht haben wir dafür auch selber noch keinen klaren Blick bekommen. Das Vaterunser beschäftigt sich in den ersten drei Bitten mit dem himmlischen Leben und dann erst wendet es sich zu unseren irdischen Problemen zu und bittet, nimm von uns, was uns quält, aber das gehört heute nicht zum Thema. Jesus kam als König, er kam leise, ohne Spektakel, erst in einem Stall, dann auf einem Esel. Aber wir merken, was er uns eröffnete, das war eine gewaltige Sache. Und jetzt komme ich auf diese zweite Bitte, dein Reich komme. Nur drei Worte umfasst sie. Und doch, was für eine Fülle. Denn in diesen drei Worten ist enthalten, dein Reich komme in uns. Fügen wir den Zusatz der dritten Bitte hinzu, so heißt die Bitte vollständig, dein Reich komme auf Erden wie im Himmel. Das bedeutet, so wie im Himmel das Reich Gottes vorhanden ist, so bitten wir auch, dass es zu uns auf die Erde kommen möchte. Und was heißt das aber, dein Reich komme im Einzelnen? Da ist sehr, sehr vieles in diesem Wort zusammengefasst. Man kann ganze Predigtreihen darüber schreiben. Ich kann das Thema nur einmal ganz mit kleinen Beispielen ankratzen. Ein Beispiel ist, und darum, das hatte ich schon erzählt, dass da zwei Worte drin sind, in uns. Dein Reich komme in uns. In Lukas 17 wird der Herr Jesus von den Pharisäern gefragt, wann kommt denn das Reich Gottes? Jesus, du sprichst immer vom Reich Gottes. Wann kommt es denn endlich? Und da antwortete Jesus und sagte, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da ist es. Denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Reich Gottes kommt also nicht so, dass man es mit Augen sehen kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da ist es. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Jesus will sagen, ihr wartet auf das Reich Gottes und fragt nach seinem Kommen und ihr merkt gar nicht, dass es schon mitten unter euch ist. Nämlich in der Person Jesu war es auf Erden erschienen. Siehe, dein König kommt zu dir. Er hat es mit seiner Ankunft für uns geöffnet und mitgebracht. Wie kam es aber, dass die Pharisäer das nicht sahen? Die Antwort auf diese Frage gibt Jesus im Gespräch mit Nikodemus. Da sagt er, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Warum nicht? Weil der natürliche Mensch blind ist für die Welt Gottes. Das Reich Gottes muss uns erst die Augen auftun, sonst haben wir keinen Blick für das Reich Gottes. Was erblicken wir denn, wenn wir an das Reich Gottes denken? Was passierte denn als Jesus mit seinem Wirken anfing und bis es vollendet war? Auch das kann ich alles nicht aufzählen. Ich kann nur Stichworte benutzen, um nur einen Teil zu nennen, was Jesus für die Welt und für uns bedeutete und bedeutet. Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, verließ den Vater und den Himmel, um uns zu erretten. Und Johannes der Täufer, der hat es einmal ganz klipp und klar und kurz auf den Punkt gebracht. Und es ist ein Vers, über den man so einfach immer wieder hinwegliest. Das ist in Johannes 1. Da heißt es, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das ist eine wahre Feststellung. Aber was für eine Brisanz und Ungeheuerlichkeit steckt für uns, aber vor allen Dingen auch für die Pharisäer und Schriftgelehrten in dieser Aussage. Als erstes, Johannes bezeichnet Jesus als Lamm Gottes. Was würden denn die Pharisäer und Schriftgelehrten dazu sagen, dass nun ein Mensch und nicht ein Tier das Opfer sein sollte? Und zweitens, dieser Jesus sollte nicht nur Israels Sünde tragen, sondern die der ganzen Welt. Und wir sehen aus diesem Wort, dass mit Jesus das Reich Gottes für alle Menschen dargeboten wird, also auch für uns. Und drittens, er trägt die Sünde weg. Sie wird nicht mehr bedeckt durch Tierblut wie im Alten Testament, sondern es bedeutet die totale Vergebung, die Ausradierung aller Sünden für den, der an ihn glaubt. Und es steckt noch so viel mehr in dieser Bitte, dein Reich komme hier auf Erden. Ich spreche hier zum Beispiel von unserer Stellung zu Gott, dem Vater, von unserer Kind-Vater-Stellung. Das heißt ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Oder eine andere Sache, wie es gerade in Johannesevangelien zu lesen ist, von der Herrlichkeit, eins zu sein mit Jesus, wie er es gebetet hat, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, so sagt Jesus, dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Hier kommen immer wieder diese zwei Worte, in uns, vor. Immer wieder heißt es im Neuen Testament, in mir. Allein im Johannes 15, als Jesus seine Abschiedsrede für die Jünger hält, da finden wir 11-mal in Folge, in mir. Bleibt in mir, lebt in mir, betet in mir, bleibt in meinem Wort, bleibt in meiner Liebe, bleibt in meiner Freude. Zwei Wörter, in mir. Aber was für eine Auswirkung hat das für uns? Man kann das immer noch weiter fortführen, aber ich will alles mit einem Wort zusammenfassen. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium, das grenzenlose Evangelium der Liebe Gottes, dass er in uns sein will und wir in ihm. Und das ist doch das größte Wunder, dass Jesus in uns, in unsere Herz, in unseren Herzen einen Platz haben will. Das Reich Gottes in uns. Die Bitte, dein Reich komme, verlangt aber von uns eine ganze und volle Hingabe an den Herrn. Nur dann kann das Reich Gottes in uns kommen. Aber wenn du bereit bist, dann wirst du merken, dass das Reich Gottes nicht nur auf Worte gegründet ist, sondern auf Gottes Kraft. Siehe, dein König kommt zu dir, so sagt die Schrift. Und Jesus hat das Reich Gottes mitgebracht und für uns geöffnet. Amen.